tastet, das so war seine Worte. Weil er merkte, seine Maßstabe, Gottes Maßstabe, waren nie erreichbar. Er hat sich gepeitscht, er hat sich wirklich gefoltert, bis er gesundheitlich so beeinträchtigt wurde. Aber es ist Gottes Gerechtigkeit immer noch nicht erreicht. Bis er den Vers aus dem Römerbrief gelesen hat, die Gerechte werden durch Glauben leben. Die Gerechte werden durch Glauben leben. Und hat er dann es kapiert? Es ist nicht meine Werke, die Gottes Gerechtigkeit leisten, sondern die Werke Jesu Christi in meine Stelle. Und er hat daran geglaubt und hat die Gerechtigkeit Gottes bekommen, nicht geleistet. Das war natürlich der Martin Luther. Aber danach gab es viele in der Kirche, die von ihm gegründet wurde und oder beim Namen, die das so angenommen haben. Ich habe den Glauben ohne Werke schon verstanden, aber haben daran gesagt, dann gesagt, außer dann ist es wirklich egal, wie ich lebe. Ich kann leben, wie ich will. Und so haben sie auch. Und so sind Menschen genauso heutzutage. Nun, das ist eigentlich eine Schlussfolgerung, die einigen herausholt von dieser Aussage durch den Glauben allein, das zu erwarten ist, ob Paulus selbst das im Voraus gesehen hatte und das völlig ausgeschlossen hat. Das ist nicht, was Gott meint, stattfinden soll. Die Frage heute, was wir in Jakobusbrief in den ersten zwei Kapiteln bemerken möchten, aus Wiederholung, ist, wieso das? Warum ist es, dass ich glauben kann und dass mein Leben geändert werden muss? In diesem Brief haben wir gesehen, Jakobus, der Hauptbruder Jesu, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem gewesen ist, in der einen Brief an den Geschwister geschrieben hat, und zwar Juden. Er spricht von den 12 Stämmen Israels. Die waren hauptsächlich Juden, höchstwahrscheinlich außerhalb Israel in der Diaspora, zerstreut in den ganzen Umgebungen. Und er hat dann diesen Brief an denen geschrieben, als eine Ermutigung. Höchstwahrscheinlich ist dieser der erste Brief, der erste Buch im Neuen Testament, das uns geschrieben wurde. Es ist wirklich ein Blick in die Urgemeinde. Und in diesem Kapitel, in diesem Brief, lernen wir vieles von dem Glauben. Aber ich denke, der beste Titel vielleicht für den Brief, wobei viele das kämpfen müssen, wie es zusammenzubringen. Dieser Brief hat wirklich nicht, ist nicht einfach zu gliedern, aufzugliedern. Aber wenn man es zusammenbringt, möchte ich unter den Titel bringen, dass der Glaube ist auf dem Prüfstand. In dem Brief ist der Glaube auf dem Prüfstand. Der Glaube wird in diesem Brief geprüft und unter der Lupe gebracht. Wir haben es schon gesehen, das Hauptproblem dieser Gemeinde war, sie hatte eine verkehrte Vorstellung der Eigenschaft des Heils durch den Glauben. Sie dachten, ich kann leben, wie ich möchte. Vielleicht waren diese Geschwister nur eine Vermutung, vielleicht waren diese Geschwister von einer gesetzlichen Richtung. Das vermutet manche. Vielleicht von dem Judentum. Und diese Freiheit, die sie jetzt hatten in dem Glauben, haben sie falsch verstanden. Die Zuneigung, wie es uns auch manchmal mit in verschiedenen Bereichen, ist es stark dagegen zu reagieren und sagen, ich bin frei, dann lebe ich, wie ich will. Das heißt, es geht alles um mich. Es ist egal, was Gott vorher gesagt hatte, ich lebe, wie ich möchte. Und keine, auch Gott selbst will nicht bestimmen, wird nicht bestimmen, wie ich lebe. Es ist ein unabhängiges Leben von Gott. Nun, das ist etwas, das wir in der ganzen Bibel schon sehen. Das ist etwas, das eigentlich die erste Sünde gewesen ist. Und ich habe an dieser Stelle gedacht, die erste Sünde im Universum war die Unabhängigkeit von Gott. Ich will ohne Gott leben. Ich will ohne Gott seine Bestimmung leben. So hat Luzifer in Jesaja 14 gesagt, du, sagt Gott über ihn, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolken hören, dem Höchsten mich gleich machen. Nur, dass wir das merken können, wie oft das Wort vorkommt. Ich, mich, ich, mich. Es ging um sich. Und so war vielleicht der höchste, mächtigste Schöpfung Gottes ich bezogen. Und ist der erste Sünde in dem Universum aufgetaucht. Natürlich hat er dann die Menschen in Versuchung gebracht. Wenn es um uns geht, dann leben wir für uns. Aber was das Evangelium macht, es ändert das Leben. Und wir denken nicht mehr an uns. Wir denken an unser ursprünglichen Sinn unseres Lebens. Wir denken an Gott. Aber wir nicht für uns geschaffen wurden. Wir wurden für Gott geschaffen. Du wurdest nicht für dich geschaffen, um das schönste Leben überhaupt leben zu können. Du wirst geschaffen, um deinen Schöpfer zu verherrlichen, groß zu machen. Und das Evangelium bringt uns dazu. Wir werden das heute merken. Und es fängt nicht von äußerlich, sondern es fängt in dem Herzen. Der Glauben auf den Prüfstand. Wenn wir so einen Glauben haben, werden wir nicht nur mehr an uns denken. Es geht nicht um uns, sondern wir haben neue Herzen und wir glauben und wir denken an unseren Gott. Er ändert uns innerlich. Und das ist den wahren Glauben. Nun, diese Geschwister bekommen diesen Brief. Und Jakobus will, dass sie im Glauben wachsen, dass sie sich ändern lassen, dass das Evangelium ihr Leben ändert. Aber überleg mal, sie sind in der Diaspora zerstreut worden. Stell dir vor, du hast ein schönes Haus, du lebst in Israel, Generationen haben in diesem Haus gelebt, vielleicht von mehr Generationen Haus, okay? Sie haben so mehrere Generationen in diesem Haus gelebt und jetzt wegen Verfolgung, wegen den Römern vielleicht, wegen den Juden selbst, die im Judentum gestrickt wurden, sind sie gezwungen, auszuziehen, wegzuziehen. Wie der David, wenn Tiere nachgejagt wurden, sind sie jetzt zerstreut und müssen neue Leben anfangen. Hunderte, vielleicht sogar tausende Kilometer von ihrem Zuhause. Aber die Verfolgung hat sie natürlich beide nachgejagt. Und wenn du in so einer Situation bist, das nennen wir Bedrängnis, das nennen wir Versuchung, Schwierigkeiten. Und wenn sowas vor uns liegt und der Jakobus möchte uns Wachstum zeigen, wie wir im Glauben wachsen können, steht vor uns diesen großen Berg, ich kann nicht Gott besser kennen. Er hat diesen Berg in den Weg gesetzt, diesen großen Hindernis, weil ich in Versuchung komme. Deswegen fängt Jakobus an mit diesen Worten. Haltet es mit lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen kommt, geratet. Haltet es mit lauter Freude, dass du in diese Versuchung kommst, dass du Verfolgung erlebst, dass du vielleicht alle dein Geld, alle deine Renten, was du zur Seite gelegt hast, alle die Jahre, ist jetzt weg. Wie werde ich weiterleben? Alles für Sorge? nur als Vorstellungen, was denen gedrückt hat. Er sagte, halte das für laute Freude, meine Brüder. Das ist, was wir, also Jakobus uns veräppelt. Ja, genau. Ja, super. Ja, freue mich auf die Versuchung. Aber der Grund ist, weil Gott das verwendet in unserem Leben. Wir glauben, er verprüft stand, ist erst von Gott betrachtet. Gott bringt uns, erlaubt in uns Versuchungen, damit wir im Glauben wachsen. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens ausharren bewirkt. Gott möchte uns ändern. Ich denke, das können wir verstehen. Wie oft, auch wenn du Jesus kennst, wie oft denkst du an Gott, wenn du viel Geld im Konto hast, keine Sorgen hast, keine Probleme und in einem schönen Urlaub bist? Nun, vielleicht bist du geistlicher als allen anderen, aber lass uns ehrlich sein, wenn es uns gut geht, denken wir nicht an Gott. Das war immer so. So war es mit Israel in der Wüste. Gott wusste, wenn sie im verheißenen Land kommen und sie den Milch und Honig und alles Schönes haben, dann werden sie ihn vergessen. Und so war es. Gott erlaubt Versuchungen, damit wir ihn nicht vergessen. Ein Bild, damit wir den Glauben auf den Prüfstand. Wenn wir den Glauben haben, dann denken wir, hier ist mein Glauben und wir möchten das prüfen. Und die Versuchung auch bringt uns dazu. Entschuldigung, das kommt gleich. Lassen wir es erst. Also, das Glauben, die Prüfungen unseres Glaubens bewirkt in uns Ausharren, dass Gott uns ändert. Und deswegen können wir uns freuen. Was ist unsere Aufgabe? Er sagte, lass das Werk vollenden, vollbringen. Er sagte, das Haushalten aber so ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Man kann es so übersetzen, lass das Ausharren in dir ein vollkommenes Werk sein. Lass das in dir. Lasst uns nicht einen Umweg finden, damit die Versuchung so, dass wir das ausweichen können und dass es ein bisschen leichter wird. Denkt positiv nur, und alles okay. Es hätte schlimmer sein können. Ja, also machen wir das. Nicht ganz verkehrt, so zu denken. Aber manchmal, ich denke, auch solche positive Denken, weichen wir ab von Gottes Wirken in uns. Lass die Versuchung dich ändern. Wie machen wir das? Wir schauen zu Gott. Wir sagen, Gott, du hast das erlaubt. Lass mich das ändern. Dass ich merke, was in mir falsch ist. Es ist nicht, dass wir eine Versuchung haben, dass wir in Sünde leben. Nicht unbedingt. Manchmal schon. Aber Versuchungen kommen, damit wir im Glauben gestärkt werden. Damit wir mehr zu Gott schauen, damit wir mehr in seinem Wort schauen und seine Liebe in der Versuchung auch erfahren. Nun, es gibt zwei Arten von Versuchungen. Die Versuchungen, wo es einfach Schwierigkeiten im Leben sind. Aber es gibt auch, wenn wir in diese Schwierigkeiten sind, ist eine, können wir nennen, Anfechtung zu sündigen. Versuchung zu sündigen. Das ist eine andere Art von Versuchung. Und genau wie in unserer Sprache ist das Wort das gleiche für Bedrängnisse, Versuchung und auch Versuchungen zu sündigen. Und jetzt möchte er uns was sagen. Und zwar die Quelle unserer Versuchung. Weil, wieso komme ich in Versuchung? Das ist nicht Gottes Schuld. Und das sagt er. Niemand sage, wenn er versucht wurde, Vers 13, ich werde von Gott versucht. Nein. Gott ist nicht schuldig, wenn du in Sünde kommst. Gott kann uns nicht versuchen. Die Quelle unserer Versuchungen sind unsere eigenes betrügerische Herzen. Unsere Herzen bringen uns in Versuchung. Deswegen sagt er, jeder wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wenn wir sündigen, das ist unsere Schuld. Weil wir nach unseren Begierden leben und fortgezogen und gelockt sind. Und so haben wir ein Zitat hier. Die Sünde. Entschuldigung. Dachte ich ein Zitat an. Die Sünde wird dich weiter mitnehmen, als du gehen willst. Dich länger festhalten, als du bleiben möchtest. Und dich mehr kosten, als du bezahlt wirst. Das ist nicht ursprünglich mit mir. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es stimmt. Sünde wird dich weiter mitnehmen, als du gehen willst. Dich länger festhalten, als du bleiben möchtest. Und dich mehr kosten, als du bezahlt wirst. Nun, das ist erschütternd. Es gibt einen Mann, der hieß Sabine Arnold von Sochki. Keine Ahnung, was für ein Name. Aber er lebte in Amerika. Keine Ahnung. Und er hat etwas Schönes entdeckt mit anderen. Das war in frühen 1920 oder so. Er hat entdeckt, dass du, wenn du eine Elemente, bestimmte Elemente, zusammen mit Zink Sulfid bringt, wird das eine kuriose Eigenschaft haben. Und zwar ist mit Glühen. Ganz schön glühen. Davon macht er ein großes Geschäft und träumt von dem Tag, wenn alle Menschen, die sogar in ihre Wohnungen, in ihre Zimmern, alle Zimmer und Räume streichen würden, damit es ganz schön glühen würde, wie ein Mondlicht. Das Problem war, dieses Element war Radium. Radium ist hochwertig, radioaktiv. Und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hat er sogar viele Armbanduhren entwickelt und verkauft, die mit diesem Radium so geglüht haben, ganz schön geglüht haben. Bis zu dem Tag, dass einige von seinen Angestellten angefangen hatten, umzukippen. 40 sind gestorben. Viele wurden ernsthaft krank. Der Arnold oder von Sochki war selber ganz krank und ist gestorben. Du kannst mit Sünde spielen. Es wird erst schön. Es wird glühen. Vielleicht viel profitieren, Gewinn machen. Am Ende bringt es den Tod. Sünde ist genauso immer. So war es zu der Zeit, ist genauso heute. Nun, das ist wirklich erschütternd. Wenn wir in unserem Herzen das merken, dass wir so eine Eigenschaft in unserem Herzen haben. Und jetzt möchte ich einen kurzen Überblick geben von den nächsten von den Prüfzeichen, wenn ich die Prüffragen könnte sie nennen, damit wir dann ein bisschen schauen können, was, hier muss ich die Frage stellen, was habe ich für einen Glauben? Was habe ich für einen Glauben? Ist der Glaube auf den Prüfstand? Und hier sind die Fragen. Wir werden das im Überblick bekommen, dann werden wir ihn kurz anschauen. Du hast die erste Verse. Sei Täter des Wortes, nicht nur Hörer. Hab keinen Ansehen der Person. Wenn du Jesus hast, dann wie schaust du andere Personen an? Der rettende Glauben muss Werke vorbringen. Das heißt, lebendige Glauben, echte, wahre, rettende Glauben wird auch Werke haben. Und hast du eine Zunge? Hast du deine Zunge beherrscht? Die Frage in Kapitel 3. Und wie ist dein Verhältnis zu der Welt in Kapitel 4? Das ist ein Überblick. Heute werden wir eigentlich nur die ersten drei kurz betrachten. Nur ist die Frage, wenn Versuchungen von meinem Herzen kommen, wenn Versuchungen zu sündigen von meinem Fleisch kommen, und die Bibel sagt, dass mein Herz trügerisch ist, mehr als alles und unheilbar ist es, was habe ich für eine Chance? Und das ist, was Jakobus jetzt anspricht. In Kapitel 1, Vers 19 bis Vers 27 spricht er zu diesem Thema und sagt, sei Täter des Wortes, nicht nur Hörer. Wir haben trügerische Herzen, wir haben sündhafte Herzen. Es gibt andere Verse, zum Beispiel, nur ein Teil davon, wenn du schaust, was Jesus über das Herz sagt, in uns liegt Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus. Was hat Jesus gesagt? Nun, folgen wir kurz hier. Wenn unsere Herzen so voll Sünde sind, wenn wir das produzieren in uns, was wir brauchen, ist eine reine Quelle. Wir brauchen eine vollkommene Offenbarung. Wir brauchen Gottes Wort. Und ich denke deswegen, sagt er hier, sei ein Täter des Wortes. Lass Gottes Wort in dir kommen, er sagt Vers 19, Kapitel 1, Vers 19. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Was von unserem Herzen kommt, ist nicht zu vertrauen. Hör, was Gott zu sagen hat. Lass Gottes Wort in dir reinkommen. Wir alle wissen, wenn wir reden, können wir nicht hören. Das ist ein von, ja, was wir mit unseren Kindern auch sagen. Wir können merken, wenn, selbst wenn sie nicht in die Augen schauen und wir ihnen ansprechen, wissen wir, ihr Herzen hören nicht, was gesagt wird. Unsere Herzen müssen aufgerichtet auf Gott, wie ein Kind zu seinem Vater, dass wir hören, was er zu sagen hat. Und wir, unsere Herzen sprechen, die sprechen ständig. Okay? Ich denke, wir sind mit allem so. Ob du mit dem Mund verwendest oder nicht, dein Herz spricht. Aber wir müssen in den Augen unseren himmlischen Vater schauen und ihn hören. Sei schnell zum Hören. Wie oft, wenn Gott uns anspricht, beim Bibellesen, beim Predigen, wenn wir andere Geschwister in der Gemeinschaft haben, wie oft sagen wir dann, aber in unserem Herzen. Denken wir alle schon. Sei schnell zu hören. Langsam zu reden. Lass Gott sprechen. Lass ihm dein Herz ändern. Wenn du den Jesus kennst, sollst du ihn hören und ein Täter von den Worten sein. Es spricht von, leg ab an diese Unsauberkeit und nehm das eingepflanzte Wort rein und sei ein Täter des Wortes. Also das heißt, die ganze Aktivität da. Hör zu, was er zu sagen hat. Er spricht dir von der Unsauberkeit in deinem Herzen, was wir alle haben. Leg das ab und nimm sein Wort an. Ein in seinem Herzen und tue, was er sagt. So praktisch spricht er hier. Legt ab diese Unsauberkeit. Nun, wir müssen weiter. Aber wir sprechen hier, müssen wir uns daran erinnern, zu Menschen, die Geschwister waren. Er spricht hier zu Menschen, die Jesus kannte. Das heißt, wir alle haben diese Zuneigung, nicht zu tun, was wir hören. Nun, du bist in einer Gemeinde. Du möchtest Täter des Wortes sein. Aber jetzt spricht er ein anderes Thema an. Er spricht hier von der Tatsache, dass wir alle mit anderen Menschen was zu tun haben. Wir alle sprechen, Entschuldigung, mit anderen Geschwistern. Und wir alle denken an andere, schätzen andere Menschen so oder so. Hab keinen Ansehen der Person, spricht er hier an. Stell dir vor, du kommst in die Gemeinde, hier war das Beispiel, und du kommst rein, um die Geschwister zu begrüßen, und ganz vorne sitzt ein Gast. Es sieht aus, als ob er seit Monaten nicht gebadet hat. Seine Kleidung sind auch genauso lang nicht gewaschen. Und mit deiner Nase spürst du das auch. Er sitzt da vorne und ist von ihm zu begrüßen. Und hat schon Überlegungen. Soll er das machen? Er ist da. Und dann, so irgendwo ein bisschen hinter ihm steht jemand, und dann merkst du, er ist auch ein Gast. Er ist auch nie dort vorher gewesen und er ist ganz schick gekleidet. Du hast sein Auto von Erlangen draußen gesehen. Ganz schönes Auto. Ganz neues Auto. Und du merkst, oh, das war der. Und er möchte dich auch begrüßen, aber du warst schon dabei, den Armen zu begrüßen. Was machst du denn? Du merkst, dass der Reiche wirklich mit dir sprechen will. Und dann fängst du, geht's los. Wirst du Ansehen der Person haben und wirst du einen, diesem Reichen, höher schätzen als den Armen. Die Antwort ist, natürlich sollten wir die alle gleich betrachten. Ja, das klingt schön. Hätte auch Karl Marx gesagt. Aber von der Bibel her ist eine Antwort, was viel besser ist, als der Marx hätte bringen können. Der Grund dafür, warum wir nicht Ansehen der Person haben, finden wir in die Lösung in Vers 5. Er sagt, hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott vor der Welt, die vor der Welt Armen auserwählt, reichen Glauben und Erben des Reichs zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Im Kurzen, Gott hat die Armen lieber auserwählt. Das heißt, deine, wie du Menschen betrachtest, sollte wie Gott die betrachten. Das Verhältnis der Geschwister den Armen gegenüber, denen zu verachten, war das Gegenstück und das Gegenteil vom Charakter Gottes. Er liebt alle Menschen gleich. Und wir werden hindern sind, werden wir sehen. Gott hat eigentlich die Armen ausgesucht. Und wir alle werden gleichgestellt vor dem Thron Gottes stehen. Ohne Ansehen der Person kommt nur, in richtigen Form, kommt nur, wenn wir Jesus kennen. Und dann stehen wir alle gleich. Ob du lang den Herrn gekannt hast oder ganz kurz. Ob du eine Krawatte in die Gemeinde trägst oder nicht. Ob du vorne stehst in Gottesdienst oder nicht. Wir sind alle vor dem Thron Gottes gleich. So ist das Evangelium. Das ändert unsere Verhalten untereinander. Dass wir nicht andere bevorzugen, sondern dass wir alle lieben, wie Jesus die liebt. Hast du so einen Glauben, dass du Menschen so lieben kannst? Nun kommen wir gleich zu dem Kern des Buchs. Und zwar, was rettenden Glauben ist. So oft spreche ich mit Menschen über den Evangelium, über Jesus. Wisst ihr was? Es gibt viele Menschen in diesem Land, die das Evangelium erklären können. Jesus ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Glaubst du das? Ja, ich glaube das. Aber hier ist die Frage, ist das ein rettender Glauben? Bringt das dir in den Himmel, wenn du das sagen kannst und diese Tatsache kennst? Wir möchten kurz betrachten, Jakobus sagt, nicht unbedingt. Und er wirklich bohrt hier. Er bohrt. Also es ist wirklich schmerzhaft für manche. Weil du merkst hier, er spricht hier nicht von einem Glauben, der neu zu sagen ist, sondern einem Kopfglauben, dass du etwas verstehst. Von einem Glauben, der dein Leben ändert. Er sagt, was nützt es, wenn du Glauben hast, aber keine Werke. Ein Glauben ohne Werke, sagt er im Kurzen, ist tot. Wenn eine Person nicht einen Geist hat, nicht eine Seele hat, ist er tot. Das wissen wir. Und so ist der Glaube, wenn Werke nicht da sind, tot. Wenn du Jesus wirklich kennst, wenn er dein Leben geändert hat, dann wirst du Werke haben. Aber dieses Beispiel von dem Erdbeerbaum gesprochen. Ne? Und lustigerweise, mein Bruder Walter, der uns überrascht ist, zu uns rausgekommen. Wisst ihr, was er uns gebracht hat? Das ist ein Erdbeerbaum. Wir haben einen Erdbeerbaum zu Hause. Ja. Ich hätte es bringen können. Aber es gibt schon zu haben irgendwie. Okay? Und das Beispiel ist, okay, du hast einen Baum, es sieht ähnlich wie dem, okay? Und du hast so einen Baum, kann ich Erdbeeren bei Edeka kaufen und Erdbeeren auf dem Baum aufkleben? Und das ein Erdbeerbaum nennen? Nein. Das ist ja doof. Das geht nicht. Das hat Walter auch nicht gemacht. Wenn er im Internet recherchiert und irgendwie gibt es, ja, ist ein Baum, der Erdbeeren hat. Dann schauen, so was kommt. Ja, bringen wir die Erdbeeren, vielleicht Erdbeerenkuchen oder was, und von uns die Erdbeeren kommen. Leider habe ich kein Radieschenbaum bekommen. Bitte nicht, hätte ich machen Radieschen so sehr. Ich denke, Radieschenbaum würde sowieso nicht mir viel bringen. Das brauche ich nicht zu Hause. Jemand wird das sicherlich für den Kuchen kann alles machen. Erdbeerbäume herstellen. Ja. Also das geht nicht. Okay? Was du brauchst, um ein Erdbeerbaum, das den Baum, einen Erdbeerbaum nennen zu können, du musst das DNS in den Baum ändern. Es muss genetisch geändert werden. Es geht nicht anders. Aber es wird keine Erdbeeren produzieren. Aber Menschen sagen, ich habe einen Glauben, ich werde in den Himmel kommen, weil ich gute Werke auf meinem Leben aufklebe. Gott sagt, nein, deine gute Werke sind keine Wert. Deine gute Werke sind wie schmutzige Kleidung. Sie sind kein Wert vor Gott und sie werden dich kein Christ machen. Du musst ein neues DNS haben. Und zwar einen lebendigen Glauben. Der Glaube ohne Werke ist kein rettender Glauben. Er sagt dir, als Beispiel, er spricht von den Dämonen. Habt ihr das bemerkt? Er spricht von Dämonen. Sag was, Dämonen sind Gläubiger. Sie glauben an Gott. Sie glauben an Jesus. Sie haben ganz schöne Aussage über Jesus gesagt in den Evangelien. Wirklich, also ihre Lehre ist sauber. Und er sagt sogar, dass sie zittern. Wenn diese Geschwister eine Gemeinde haben, sagen, ja, oh, ich glaube, sogar wie ich lebe, sie haben nicht gezittert. Der Bruder sagt, ja, weißt du, die Dämonen haben besseren Glauben als ihr. Weil sie zittern, zumindest. Und ihr meint, Gott, lebe wie ich will. Ich habe den Herrn, ich glaube an den Herrn. Die Dämonen glauben und zittern. Und glaubst du, dass du Glaube ohne Werke zu beweisen, dass du wirklich an den Glauben hast, dass du nicht Rechenschaft ablegen müssen? Der Punkt hier ist ganz einfach. Ein rettender Glaube wird Werke, wird Früchte produzieren. Deswegen sagt er in Kapitel 3, was wir nächste Woche wieder anfangen werden, dass das Herz oder die Zunge wird eine andere Anstellung haben. Die Zunge wird eine andere was bringen, andere Frucht tragen, wenn du Jesus kennst. Wie gesagt, dass von dem Herzen, tiefen Herzen, spricht die Zunge. Und deswegen spricht er das in den nächsten Versen an. Nun, wir haben es fast geschafft, Geschwister, zwei Kapitel zu betrachten. Ich möchte zum Schluss befragen. Wie denkst du über deinem Leben in Jesus? Denkst du, naja, ich habe einen Glauben, ein Leben bleibt unverändert, aber ist egal, Hauptsache ich komme in den Himmel. Der Jakobus spricht diese Einstellung an und er sagt, das ist nicht richtig. Liebe Geschwister, Gott hat dich von deinen Sünden gerettet. Und deine Bekehrung, wenn du Jesus angenommen hast, war der Anfang von einem neuen Leben. Und wir müssen uns von Gott verändern lassen, dass wir nicht stehen bleiben. Das Evangelium ändert uns komplett, von innen nach außen. Lässt du Gott dein Leben ändern? Vielleicht bist du hier und du hast eine Art Glauben. Du glaubst an Gott. Du glaubst sogar an die Bibel. Du glaubst an Jesus. Aber du hast nicht diesem veränderten Leben. Die Bibel sagt, wenn du in Jesus bist, bist du eine neue Schöpfung. Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu. Hast du ein verändertes Leben? Jakobus sagt, Glauben nur Werk ist tot. Vielleicht ist Zeit, das aus einem Ende zu setzen und genau das anschauen, dass Jesus Christus am Kreuz gelitten hat, dass er gestorben ist, damit du von der Knechtschaft der Sünde frei sein könntest. Dass du nicht mehr in dieser Sünde lebst. Und dass du dich befreien lässt, mehr und mehr durch seine Gnade, durch sein Werk am Kreuz, in seinem Ebenbild. Lässt du Gott dich ändern? Oder stehst du im Moment? Bleibst du stehen? Bist du so wie ein Auto, der stehen geblieben ist auf der Autobahn. Gott meint, Christus zu vorne gehen. Und wenn du Jesus nicht kennst, hast du diese Reise mit Gott nicht angefangen. Jesus Christus sagt, komm zu mir. Komm zu mir persönlich. Ich werde dir Ruhe schenken. Und ich werde dein Leben radikal ändern. Jesus sagte, tu Buße und glaub an das Evangelium. Tu Buße von deinem alten Weg und glaub an den, der Kreuz für dich gestorben ist. Wird alles neu. Ich möchte mit uns beten. Während wir beten, dass jeder in sein Herz schaut, dass wir jeder uns vor dem Herrn auf den Prüfstand kommen. Dass wir sein Licht, wie wir das heute im Freikapitel vorlesen, dass wir sein Licht auf uns scheinen lassen und dass wir uns danach dadurch verändern lassen. Und wenn du dein Herzen weißt, es gibt Unsauberkeit da, du siehst es in seinem Licht, er macht seinen Finger auf etwas. Jesus kennt. Sollst du dich wieder vor dem Herrn niederbeugen und sagen, Herr, das ist falsch. Und ich bringe das zum Kreuz. Ich bitte um Vergebung. Ich tue Buße für diese. Lass Gott dich wieder reinigen. Du sagst, ja, aber ich kenne den Herrn schon. Ja, aber unsere Beziehung mit Gott kann unterbrochen werden durch unsere Sünde, durch unsere Lasten. Und er will, dass wir das ihm abgeben. Und dass dieser Brief dich weiter ändern wird, dass wir Täter des Wortes nicht nur Hörer sein wollen. So eine Gemeinde möchten wir sein. Das ist mein Wunsch für mich, das ist mein Wunsch für uns. Dass wir nicht nur Gottes Wort hören, schöne Predigt, nach Hause gehen. Nein, nein. Lass uns Gott ändern. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir kommen vor dir aus Sünde. Und haben große Bedürfnisse. Aber dein Wort hat alles, was wir brauchen. Und ich bete, Herr, dass wir uns von dir ändern lassen. Dein Wort hat so eine Kraft. Aber Herr, wir machen Schranken im Weg. Wir möchten, Herr, diese Schranken aufräumen. Wir möchten Täter des Wortes sein und in dir wachsen. Schenke du, Herr, diese Einstellung. Amen. Wir möchten, bevor wir singen, Zeit im Gebet verbringen. Vielleicht können wir das, kannst du, wenn das aus dem Herzen ist, ein Anliegen, so die Anliegen kannst du nehmen. Aber lass uns an dieser Stelle eine Antwort an den Herrn geben. In unserer Gebetszeit. Und jeder darf beten, dass wir einfach dem Herrn antworten, wie wir beim Singen machen. Und dass wir uns auch dadurch Gemeinschaft mit ihm haben und uns mit ihm ändern lassen. Wir neigen uns in die Gebet.
Jesus, es ist wirklich so schön zu sehen, dass du Neues in unserem Leben wirken willst, Herr. Und dass du nicht jemand bist, der uns irgendwie Lasten auflegt und zu viel von uns fordert, Herr, sondern du, ja, du hast eine Vorstellung vom Leben, Herr, und du hast einen klaren Maßstab uns gegeben, Herr, aber du gibst auch, was wir dazu nötig haben. Und du veränderst uns von innen heraus, Herr. Du nimmst das Alte, Herr, was uns zur Sünde hintreibt, Herr, und was uns ja am Ende das Leben kosten würde, Herr, und schenkst uns ein neues Herz. Und dafür loben und preisen wir dich, Herr, dass du, ja, wo wir doch so klein sind, nur kleine Punkte auf dieser Erde, Herr, sind wir doch so wichtig für dich, dass du dich um jeden Einzelnen kümmerst und dass du jeden Einzelnen verändern willst, Herr, und zu einem Segen machen willst für andere, zu deiner Ehre, Herr. Wir danken dir, dass wir dir so wichtig sind, Herr, und bitten dich, dass du uns verstehen lässt, dass du unser Leben neu machen willst, Herr. Und dass wir ja nicht ein etwas besseres Leben dadurch führen, sondern dass wir dadurch ein verändertes, neues Leben führen. Wo du der Herr bist, Herr, wo du ja in uns wohnst, Herr, bist und die Mitte und die Kraft bist. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Jesus, und das Einzige, was daran hindert, dass wir in dein Bild verändert werden, das ist und bleibt immer unser Ich. Und du möchtest, dass wir es dran geben. Und es gibt auch ein falsches Bemühen, aus unserem Ich heraus es zu schaffen. Und da bitten wir dich, Herr, dass wir bekennen, dass wir es nicht schaffen, dir wohlgefällig zu leben, sondern dass du es doch in uns bewirkst. Und wir danken dir, Herr, dass das die Hoffnung ist für uns, wenn wir dich in unserem Leben wirken lassen, dass du uns frei machst von all den Bindungen und Störungen in unserem Leben. Und wir danken dir, Herr, dass du uns auch zu diesem Ziel führst und du uns veränderst. Amen.
Amen.
Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, dass du uns lehrst, aufbaust und erquickst, aber auch ermahnst durch dein Wort, Herr. Hilf, dass wir es uns im täglichen Leben auch umsetzen, Herr. Denn dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Danke, Herr, dass du auch auf unsere Stufe gehst, dass du kein Ansehen der Person hast. Und da bitte ich dich auch für mich, für uns, dass du uns hilfst, dir da ähnlicher zu werden, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Ich danke dir, Jesus, dass wir von dir lernen dürfen. Amen.
Amen.
Danke, Vater, dass du Erdbeerbäume schaffst und dass du neues Leben schaffst in uns. Danke, Herr, dass wir diese Gnade erfahren durften. Und Herr, du willst uns verändern. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns willig machst, Herr, uns jeden Tag mit deinem Wort, mit deinem guten Wort, mit deinem lebendigen Wort zu füllen, Herr, das uns verändert, Herr. Und lass uns doch nur auf dich schauen und dir vertrauen, dass du das Werk, das du begonnen hast, auch vollenden wirst. Herr, danke, dass du so geduldig und gnädig mit uns bist. Lob und Ehre sei dir. Amen.
Amen. Amen.
Herr, danke, dass wir vertrauen dürfen, dass du das gute Werk, was du angefangen hast, in uns auch vollenden wirst. Und danke, Herr, dass du jeden Einzelnen sehr gut kennst, Herr, und dass du weißt, wie du uns behandeln musst, Herr. Und wir wollen dir vertrauen, Herr, dass du das richtig machst und dass du das auch zu Ende bringst, Herr. Amen.
Amen.
Danke, Herr, dass du uns, die Schwachen dieser Welt, gerettet hast, damit wir nicht in uns Herr, du hast uns alles gegeben, was wir brauchen fürs Leben, für Göttlichkeit. Wir möchten, Herr, dir mehr ähnlicher werden. Und Herr, wir möchten von dir lernen und hören. Herr, lass dein Wort uns kostbarer sein. Lass dein Wort, auch wenn wir viele Jahre die Bibel durchgelesen haben, hilf uns nie. Ja, dass dein Wort uns alltäglich sein wird und schon bekannt, das kennen wir schon. Nein, Herr. Wir möchten, dass dein Wort uns ändert. Herr, mach uns weich, mach uns lehrbar, dass wir ähnlicher dir sein werden. Danke, Herr, für den Herrn Jesus. Und dass wir in ihm sind, er in uns. Und dass er uns Leben geschenkt hat und weiter schenkt. Früchte, gute Frucht zu tragen. Gute Werke zu seiner Bitte.